Wer heute jung ist, wird, wenn wir nicht konsequent umsteuern, eine Welt erleben, noch in einer Welt leben müssen, in der erhebliche Teile unseres Planeten unbewohnbar werden, in der Dürren, Waldbrände und Überflutungen alltäglich werden, in der Millionen von Menschen zu Klimaflüchtlingen werden, in der Kriege und Konflikte durch die Klimakrise angeheizt werden. Leider steuern wir gerade mit voller Fahrt auf eine solche Welt zu.
Herzlich willkommen zum Völkerrechts-Podcast, unser Podcast zur Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin heute wieder dabei, Sophie, und zusammen mit mir hier ist Philipp. Um was geht es denn heute, Philipp?
Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir werden heute übers Umweltvölkerrecht sprechen. Da ist gerade ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts entschieden. Das werden sicherlich einige von euch auch gesehen haben. Da werden wir gegen Ende der Folge nochmal drauf eingehen. Vorher soll es wirklich ums klassische Umweltvölkerrecht gehen. Sophie, was genau haben wir heute vor?
Wir haben nämlich für unsere Podcast-Folge jemanden aus der Praxis eingeladen, der sich praktisch mit Umweltvölkerrecht beschäftigt. Philipp hat nämlich mit Roda Verheyen über Klimaschutzklagen im Völkerrecht gesprochen. Und wir werden im Anschluss erstmal dieses Interview hören. Vorerst wird aber Isabel uns erst nochmal eine kurze Einführung in das Umweltvölkerrecht geben, was ja auch, wie manch andere Rechtsgebiete, vielleicht eher nicht so stark im Völkerrechtsschwerpunkt vorkommt.
Genau, damit übergeben wir auch direkt an Isabel, die uns eine kleine Einführung zum Thema geben wird.
Umweltvölkerrecht klingt ja eigentlich immer nach so einer moderneren Erfindung, so frei nach dem Motto, dieses Klimathema ist aus irgendwelchen Gründen jetzt so groß geworden. Aber je nachdem, wie weit oder wie eng man das verstehen möchte, ist es eigentlich ebenfalls ein ureigener Teil des Völkerrechts. Ich vergleiche das dann gerne mit so einer Nachbarschaftsstreitigkeit. Nur, dass es halt in diesen Fällen weniger darum geht, wer jetzt die Äpfel ernten darf, die über den Gartenzaun hängen, oder ob der Nachbar grillen darf, obwohl der Rauch auf das andere Grundstück zieht, sondern eben zum Beispiel darum, wer die Fische in einem bestimmten Gebiet ausfischen kann oder welche Verschmutzungen durch Industrie in Grenznähe, die dann beispielsweise entweder durch die Luft oder durch einen Fluss irgendwie in das Territorium des anderen Staats gelangen, der andere Staat nicht mehr dulden muss und wofür der andere Staat eventuell schadensersatzpflichtig ist. Da gibt es dann auch durchaus eine Fülle von Fällen zu, entweder vom Internationalen Seegerichtshof, wie zum Beispiel Southern Bluefin Tuna. Es gibt auch viel, was sich im Bereich von nicht des Internationalen Gerichtshofs, sondern von Arbitration, also eher so Streitbeilegung, abspielt. Auch das sehr klassisch für Nachbarschaftsstreitigkeiten, zum Beispiel Lac La Nou und der Trail Smelter Case. Und dann auch noch sowas wie zum Beispiel die Pulp Mills, die Papierfabriken auf dem Fluss Uruguay. Und in diesen Fällen läuft es im Prinzip darauf hinaus, dass diese Teile der Umwelt, auf die konkret eingewirkt wird, verstanden werden als etwas, das dem Territorium dieses Staates und damit der Souveränität dieses Staates zugeordnet ist und auf das der andere Staat, selbst wenn er nur was auf seinem eigenen Territorium macht, das aber natürlich dann grenzüberschreitende Auswirkungen eventuell hat, dann nicht einwirken darf. Und es geht weniger darum, die Umwelt, die große Umwelt als solches, als Gemeinschaftsgut oder wie auch immer, zu begreifen. Weitergehender, aber wohl immer noch außerhalb von Vertragsrecht, wo es relativ oft vorkommt, noch nicht ganz durchgreifend anerkannt, sind Ideen wie das Vorsorgeprinzip, das ursprünglich aus dem Deutschen, also das Precautionary Principle, das ursprünglich tatsächlich aus dem deutschen Umweltrecht wohl kommt. Und zum Beispiel die daraus folgende Pflicht, eventuell Environmental Impact Assessments durchzuführen, wenn ein Staat eine bestimmte Aktivität macht. Die sind aber, wie gesagt, noch im Völkergewohnheitsrecht wahrscheinlich noch nicht angekommen, gehen aber ein bisschen weiter als dieses ganz alte Verständnis. Und immerhin hat sich der IGH auch mal eher so nebenher in der Gabčíkovina-Gemarosch-Rechtsprechung dafür ausgesprochen, dass nachhaltige Entwicklung durchaus für den individuellen Staat ein legitimes Interesse sein kann, auf das er sich berufen kann. Ohne jetzt zu sagen, dass das irgendwie schon ein fester Bestandteil des Völkerrechts ist, natürlich. Wir haben daneben natürlich eine Fülle an völkerrechtlichen Verträgen, die sich mit ganz, ganz vielen Aspekten von Umweltrecht beschäftigen, eben mit dem Klima, wie das Paris Agreement, wo es um diese Gradziele geht, relativ viel im Bereich der Biodiversität, es geht, wenn es um Walfang geht, wenn es um Fischfang geht, die natürlichen Ressourcen eben betroffen sind. Aber auch bei deren Umsetzung sieht man ja immer wieder, dass eben einerseits die internationale Politik, aber eben auch das Völkerrecht noch Probleme hat, die Umwelt dann nicht nur immer als den konkreten Teil der Souveränität eines jeweiligen Staates zugeordnet ist, zu sehen, wo der Staat dann sagen kann, not in my backyard, hier ist Schluss, hier darfst du nicht eingreifen, anderer Staat, sondern das große Ganze zu sehen, das Gemeinschaftsgut zu begreifen. Aber es ist natürlich auch aus der Perspektive des klassischen Völkerrechts schwieriger, denn wer soll eigentlich wen verklagen, wenn es nicht nur der eine Nachbar ist, jetzt wieder bildlich gesprochen, der immer auf seinem Balkon grillt oder der auch mal seinen Sperrmüll auf die Gemeinschaftswiese des Dorfes stellt, sondern im Prinzip die ganze Stadt ist. Oder zumindest, und das ist natürlich ein weiterer Problembereich, der reichste Teil davon, der die Ressourcen, die Gemeinschaftsressourcen der Stadt aufbraucht, die Luft verschmutzt und so weiter und so fort. Und wenn diejenigen, die am meisten darunter leiden werden wahrscheinlich, gar nicht unbedingt die aktuellen Bewohner sind, die jetzt klagen könnten, sondern die, die eventuell sogar noch erst geboren werden müssen.
Isabel hat uns gezeigt, dass Umweltvölkerrecht keine nur moderne Rechtsmaterie ist, sondern geschichtlich eigentlich schon weit zurückreicht. Gleichzeitig hat sie aber auch gezeigt, dass es eine Materie ist, die sich zunehmend auch mit Zukunftsszenarien auseinandersetzt. Also gerade jüngere Menschen haben sich in der Bewegung Fridays for Future, aber auch in anderen Bewegungen zusammengetan, um insbesondere zum Beispiel den Klimaschutz einzufordern. Und ja, sie gehen dafür nicht mehr nur auf die Straße, sondern jetzt auch vor Gericht. Und wie zum Beispiel Klimaschutz gerichtlich eingeklagt werden kann und was das mit dem Umweltvölkerrecht zu tun hat, werden wir jetzt in einem Interview mit Rhoda Verheyen hören, was Philipp mit ihr geführt hat. Leider gab es bei der Aufnahme ein paar kleinere Mankos beim Ton im Interview. Das ist aber kein Grund zum Abschalten, aber wir wollten uns trotzdem schon mal vorab dafür bei euch entschuldigen.
Vom Paris-Gipfel muss, anknüpfend an die G7-Beschlüsse von Elmau, das klare Signal einer zukünftigen Dekarbonisierung unserer Wirtschaft zur Einhaltung des 2-Grad-Ziels ausgehen. Dafür müssen sich alle Staaten verpflichten, entsprechende nationale und internationale Maßnahmen umzusetzen.
Ja, herzlich willkommen, Rhoda Verheyen. Rhoda Verheyen ist heute bei uns zu Gast. Sie ist Rechtsanwältin bei Rechtsanwälte Günther, betreut unter anderem eine Verfassungsbeschwerde von Fridays for Future in Deutschland und ist auch im Verfahren vom EGMR involviert gegen 33 europäische Staaten. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Wir würden gerne mit Ihnen sprechen über Klimaschutzklagen im völkerrechtlichen Bereich. In der Regel wird das ja eher im nationalen Bereich besprochen. Sie haben selber auch im Klimavölkerrecht promoviert. Wie hat sich das aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren entwickelt? Was gibt es da vielleicht für relevante Verfahren und inwiefern spielt das EGMR-Verfahren zurzeit eine besondere Rolle?
Ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung. Freue mich, dass ich da bin. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil das Völkerrecht und das nationale Recht beziehungsweise die Durchsetzung von Klimaschutzpflichten oder auch menschenrechtlichen Schutzpflichten hat sich ja sehr stark abgekoppelt im Moment sozusagen von dem klassisch völkerrechtlichen Regime, also dem Paris-Abkommen oder der UNFCCC. Wir haben da praktisch ein ja, fast schon so ein bisschen so ein Silo momentan. Auf der einen Seite die Klimadiplomatie, die sich immer noch anstrengt von Staaten, durch freiwillige Pledges letztlich ausreichende Selbstverpflichtung zu erhalten unter dem Paris-Abkommen von 2015. Und zwar alles orientiert eben an diesem völkerrechtlichen Abkommen. Paris-Abkommen 2015, also das sogenannte Long-Term-Temperature-Target, deutlich unter 2 Grad und am besten eben zu 1,5. also alle Anstrengungen zu unternehmen, das, ja, also klassisches Umweltvölkerrecht gegenüber dem, was in der ganzen Welt im Moment passiert, nämlich weitgehend grundrechtsbasierte Klagen auf weitergehenden oder jedenfalls insoweit ausreichenden Schutz durch die jeweilig beklagten Länder oder eben sogar auch private Akteure. Und insoweit ist jedenfalls momentan in den Klagen, die ich hier betreue und auch in der EGMR-Klage im Moment in Straßburg, das Paris-Abkommen, man kann nicht sagen irrelevant, aber jedenfalls nicht zentraler Anspruchsgegenstand, sondern wenn überhaupt, ist das Paris-Abkommen und damit auch das Klimavölkerrecht, der diplomatische Silo, Anhaltspunkt für die Frage, wo liegt eigentlich inhaltlich die Schutzpflicht?
Ist das für Sie ein Problem, dass es sich eigentlich hauptsächlich um Menschenrechte dreht in den gerichtlichen Verfahren zurzeit? Oder ist das für Sie ein Fortschritt?
Also ich glaube, das kann man, je nach Auffassung kann man das sehen, ob das ein Fortschritt ist oder ein Problem. Ich finde es weiterhin defizitär, dass sich Individuen nicht auf die Einhaltung von Völkerrecht berufen dürfen, selbst wenn, wie hier, das Völkerrecht natürlich dazu da ist, letztlich auch Menschenleben zu schützen oder Eigentum oder Berufsfreiheit, was auch immer, Bildungsfreiheit. Ne? Wir argumentieren ja im Moment sogar mit Artikel 1 Grundgesetz, also der Menschenwürde. Das ist nun mal in Deutschland so, es ist auch in vielen anderen Rechtsordnungen so, dass sich eben Einzelne nicht auf die Einhaltung von Völkerrecht berufen dürfen. Wenn das aber so ist, dann muss man sich fragen, welche Rolle spielt denn überhaupt noch Umweltvölkerrecht, wenn insbesondere jetzt der Europäische Menschengerichtshof zum Beispiel urteilen könnte, dass das Paris-Abkommen letztlich eigentlich gar kein Maßstab ist für menschenrechtliche Schutzpflichten. Ne? Also ich sage immer, für meine Mandanten ist es richtig, dass das Umweltvölkerrecht nicht der alleinige Maßstab ist, denn ich argumentiere ja bestehende Menschenrechtsverletzungen, also zumindest Eingriffe in Menschenrechte jetzt schon, also unter 1,5 Grad Erwärmung global. Es ist eben nicht so, dass das Paris-Abkommen in irgendeiner Form eine rechtfertigende Wirkung entfaltet. Und insofern ist es gut. Andersrum wäre es natürlich schön, wenn man auf Grundlage des Umweltvölkerrechts, ich sage mal, den direkten Weg wählen könnte und sagen könnte, es ist für alle gut und sinnvoll und es gibt einen Anspruch darauf, dass das, was einmal vereinbart wurde, auch eingehalten würde.
Verstehe. Ich verstehe das richtig, dass es zurzeit kein Verfahren vor einem internationalen Gerichtshof gibt, das sich auf klassisches Klimavölkerrecht, also nicht menschenrechtliche Instrumente, stützt.
Ja, das ist richtig. Und es gibt natürlich schon seit Jahrzehnten diesbezüglich Literatur und auch Anstrengungen und auch immer wieder mal Initiativen, auch vor der UN-Vollversammlung zum Beispiel. Aber es gibt kein einziges Verfahren, etwa vor dem IGH oder auch dem Internationalen Seegerichtshof, wo tatsächlich mal diese völkerrechtlichen Pflichten detailliert aufgeführt wurden und zum Beispiel sowas mal konkretisiert wird, wie das Verhältnis zwischen Klimarahmenkonvention und Paris-Abkommen. Denn man könnte ja auf den Gedanken kommen, das habe ich immer schon vertreten, dass man das Paris-Abkommen eigentlich gar nicht braucht. Ja, also rein materiell rechtlich. Nein, so ein Verfahren gibt es nicht und dafür gibt es viele vielfältige Gründe, die im weitesten, glaube ich, im Politischen liegen.
Dann würde ich einmal kurz eingehen auf die Verfahren, an denen Sie vielleicht beteiligt sind. Zum einen ja auch im Verfassungsrecht ein Verfahren. Wie spiegelt sich das auf europäischer Ebene? Sind das ähnliche Argumentationsmuster, die da verfolgt werden, genutzt werden oder ist das was ganz anderes?
Also ich unterscheide immer gerne zwischen Vollzugsklagen, die sich also im Grunde darum drehen, gesetzlich legitimierte und festgelegte Ziele einzuklagen. Das war das Verfahren, was ich geführt habe vor dem Verwaltungsgericht in Berlin. Da ging es um die Klimaziele der Bundesregierung für das Jahr 2020. Das nenne ich Vollzugsklagen. Die anderen sind eher die, die sich konkret damit beschäftigen, ob die Ziele, die eine Einheit, also Bundesregierung oder auch der Gesetzgeber vorgibt, ob die eigentlich adäquat sind. Also das sind wirklich Klagen, die sich auf die Angemessenheit des Schutzniveaus beziehen. Und da die europäische Klimaklage, die ja gerade wegen Zulässigkeitsproblemen abgewiesen wurde, sehr ähnlich zu den Verfassungsbeschwerden, die hier in Deutschland anhängig sind, auch sehr ähnlich zu den Beschwerden, die es etwa in Belgien gibt im Moment anhängig oder in Korea, Italien. Ja, das sind diese Klagen, die sich konkret auf den unzureichenden Schutz durch den Gesetzgeber beziehen. Und in diese Kategorie passt auch die Klage vor dem Europäischen Menschengerichtshof, wobei die eben noch ein bisschen anders angelegt ist, weil sie sich eben gemeinschuldnerisch gegen alle 33 Staaten dort wendet.
Vielleicht, wenn wir darüber kurz ein bisschen detaillierter sprechen können, worum genau geht es da? Also wer sind die Mandanten und wie kommt es, dass man 33 Staaten gleichzeitig gesamtschuldnerisch in Haftung nehmen will?
Der Antrag kommt ja praktisch von einigen portugiesischen Kindern und Jugendlichen, vertreten durch eine Rechts-NGO in Großbritannien. Die sind vertreten dort wegen Verletzung von Gesundheit und letztlich auch das, was ich hier Menschenwürde nennen würde, also Artikel 2 und 8 maßgeblich der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und der Antrag geht im Wesentlichen so: Wir haben bereits Eingriffe in die Gesundheit dieser Kinder und Jugendlichen. Wir haben ganz eindeutig im Hinblick auf die Prognosen ganz starke Eingriffe in ihre Lebenswelt in den nächsten Jahrzehnten. Insoweit ganz, ganz klar ähnlich wie auch zum Beispiel meine Verfassungsbeschwerde. Aber dann praktisch der Link insoweit des rechtlichen Vortrags so, dass man sagt, diese Staaten sind gemeinschaftlich verantwortlich dafür, dass 1,5 Grad global eingehalten werden, ohne dass vorgetragen wird, was konkret welcher Staat eigentlich tun muss. Und das ist natürlich das eigentlich Interessante bei der Debatte, die im Moment so rechtlich läuft, nämlich was ist denn nun eigentlich die Pflicht eines einzelnen Staates? Und das wird in dem Antrag der portugiesischen Kinder, also Duarte und Co., nicht argumentiert. Es ist, ich kann das immer am allerbesten beschreiben, wie so eine Art Beweislastumkehr. Ja, also wir sind definitiv und unbestritten nicht auf dem Weg zu 1,5 oder 2 Grad, sondern deutlich darüber hinaus. Ja, aber was nun jeder Staat konkret machen muss, um das zu beenden, das müssen nicht wir vortragen, sondern eben die jeweiligen Staaten, die Antragsgegner.
Das heißt, was ist das Klageziel eigentlich?
Das Klageziel ist die Feststellung, dass eine Menschenrechtsverletzung vorliegt. Mehr kann ja der Europäische Menschengerichtshof immer nicht machen. Das ist ja sehr beschränkt, anders als die Klage, die wir vor den europäischen Gerichten, also jetzt zuletzt dem EuGH eingereicht hatten, geht es ja nicht um konkrete Rechtsakte und deren Nichtigkeit, sondern eben immer nur um die Feststellung. Der Streithelfer, den ich vertrete, das ist das Climate Action Network Europe. Die sind der einzige Umweltverband, reine Umweltverband, der dort beigeladen wurde. Und wir haben uns angeboten, vor allem sozusagen substanziierter vorzutragen, was machen eigentlich die beklagten Staaten, beziehungsweise was machen sie nicht. Und daran arbeiten wir im Moment im Hinblick eben auf die Ausfüllung der eigenen Schutzpflicht. Denn aus den Fragen, die das Gericht gestellt hat in Duarte, geht ganz klar hervor, dass es eine Schutzpflicht gibt, auch aus Sicht des des Gerichtshofs hier in der Frage. Und die ganz zentrale Frage wird sein, was ist die denn dann konkret? Ja? Und greift eben diese Argumentation, dass im Grunde man dazu nichts weiter vortragen muss, dass also die Frage, wo liegt eigentlich der Ermessensspielraum des Gesetzgebers noch, ja, klassische Schutzpflichtendogmatik, dass das sozusagen von der anderen Seite vorzutragen ist. Das wird sehr spannend. Überhaupt ist das Verfahren natürlich ganz interessant, aber nicht das einzige im Moment in Straßburg. Nach meiner Zählung liegen im Moment dort 3. Gerade notifiziert wurde die Klage der Klimaseniorinnen in der Schweiz. Die haben im Unterschied zu den portugiesischen Kindern das gesamte Rechtssystem und alle Instanzen in der Schweiz ausgeschöpft, sodass eine Zulässigkeitsproblematik sich dort überhaupt nicht stellt. Dort ist die Einlassungsebene ein bisschen begrenzter, nämlich auf die Schweiz. Wir haben auch eine Klage in Straßburg von einem österreichischen Staatsbürger und soweit ich das einschätzen kann, werden in den nächsten paar Monaten mindestens noch 3 weitere Klagen aus nationalen Kontexten dort landen, die alle den Klimawandel zum Ziel haben, beziehungsweise den Klimaschutz natürlich, Klimawandel zum Thema. Und wir werden mal sehen. Es wird wirklich sehr spannend, zumal dort verschiedene Senate befasst sind mit den Klagen.
Verstehe. Wenn ich das richtig verfolgt habe, ist ja aber auf die von Ihnen betreute Klage, die ist für zulässig entschieden worden. Also da geht es jetzt schon ans Eingemachte oder geht es dann noch um die Zulässigkeit?
Es ist ein beschleunigtes Verfahren gewählt worden und vorläufig, ich sag mal, das Verfahren angenommen worden. Das heißt, das hat noch keine grundsätzliche Bedeutung für die Entscheidung in der Sache. Aber ich denke, es ist ganz klar, dass sich dieses Gericht nicht mit einer oberflächlichen Zulässigkeitsentscheidung abgeben wird, wie das der Europäische Gerichtshof in unserer Klage gemacht hat. wenn überhaupt da eine Unzulässigkeit gefunden wird, dann gehe ich davon aus, wird es eher so sein, wie das Verwaltungsgericht in Berlin das gemacht hat. Dort ist ja meine Klage gegen die Bundesregierung für unzulässig erklärt worden, aber letztlich war es eine Begründetheitsprüfung. Ne? Also wir sind praktisch an allen Stellen, ist mir zugestimmt worden und ganz am Schluss steht dann, ja, aber noch keine Schutzpflichtverletzung. Ja, also wenn überhaupt, dann wird, glaube ich, so etwas aus Straßburg auch dann in der gleichen Weise kommen. Und dann kann man nur hoffen, dass die Aussprüche ausreichend sind, um dann eben die entsprechenden Leitplanken für die Gesetzgeber auch zu liefern. Denn das muss ja das Straßburger Gericht versuchen, ne? Leitplanken zu setzen.
Ja, gut, wenn da jetzt immer mehr Verfahren anhängig werden, müssen sie ja irgendwann sich auch substanziell dazu äußern. Insofern gibt es da ja vielleicht die Möglichkeit dazu. Ich würde gerne nochmal auf die wirklich internationale Ebene zugehen. Sie haben es vorhin kurz angesprochen, es gibt Bestrebungen, auch über die UN-Generalversammlung ein Verfahren mal vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen, im Sinne von einer Advisory Opinion, wenn ich das richtig verfolge. Wie schätzen Sie da die Chancen ein, dass es über diesen Umweg vielleicht doch nochmal ins Klimavölkerrecht reingeht?
Das ist schon fast Glaubenssache. Ich bin eigentlich ein großer Fan von diplomatischen Lösungen. Natürlich bin ja ursprünglich Völkerrechtlerin, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Klimadiplomatie einfach an Zeit und Momentum verloren hat. Wenn tatsächlich eine Advisory Opinion des Internationalen Gerichtshofs kommen würde, dann muss man sich im Moment ja auch die Frage stellen, was soll denn der dann eigentlich entscheiden? Ja, denn wir haben dieses Konstrukt Klimarahmenkonvention, das klar Zielvorgabe gefährlichen Klimawandel verhindern. Wir haben darauf gesattelt mit einem interessanten Rechtskonstrukt. Ja, also lange Geschichte, wurden Doktorarbeiten darüber geschrieben. Ja, dieses Konstrukt, eben eine Entscheidung der Vertragsstaatenkonferenz, irgendwie das zu annexen. Ne? Wir haben das Paris-Abkommen eben in dieser Form da drauf und dieses Paris-Abkommen sieht eben letztlich ein bindendes Ziel, aber komplette Freiwilligkeit jedenfalls zunächst einmal vor bei der Zielerreichung. Und da stellt sich ja schon die Frage, ist das eigentlich kompatibel mit der Klimarahmenkonvention, die ja selber auch schon die Maßgabe enthält, dass die Mitgliedstaaten durch ausreichende Reduktionsmaßnahmen und den Schutz von Senken den gefährlichen Klimawandel verhindern müssen. Ja, ehrlich gesagt kann ich mir im Moment gar keine Frage für den Internationalen Gerichtshof vorstellen, die rasch genug zu einer konkret genugen Aussage kommt. Ja. Und dazu kommt ja auch noch, wir haben eben beim Klimaschutz inzwischen ja mindestens vier Spielbälle. Ne, das eine sind sozusagen die nationalen Reduktionsmaßnahmen, Domestic. Dann haben wir Anpassung mit einem riesen Fragezeichen, wie weit geht eigentlich die Möglichkeit der Anpassung, aber sie ist natürlich da für Klimaschutz, auch im Hinblick auf die Menschenrechtssituation.
Wir haben, was meinen Sie genau mit Anpassung?
Anpassung an den Klimawandel als Schutzmaßnahme für Mensch und Ökosysteme. Wir haben globale Diplomatie oder die Anstrengung auf globaler Ebene sozusagen gemeinschaftlich Klimaschutz zu erreichen. Das ist auch das, was die Bundesregierung ja immer vorträgt. Ja, also nach dem Motto, wir müssen ja nicht alles hier machen, wir machen das über unsere diplomatischen Anstrengungen. Nicht quantifiziert, aber dennoch. Und wir haben jetzt auch die Debatte, die kommt immer stärker über die Frage, naja, wenn wir uns ehrlich machen, dann wissen wir, dass es die reine Reduktion nicht ist. Ne? Wir müssen Carbon Dioxide Removal betreiben. Diese Debatte wird in Deutschland noch sehr, sehr, sehr zurückhaltend geführt. Aber wenn man die IPCC-Berichte liest und sie irgendwann verstanden hat, was ja auch nicht ganz trivial ist, dann weiß man, dass diese Debatte kommt. Und damit gibt es neben den reinen NDCs als Reduktionsleistung natürlich noch viele andere Schauplätze, wo auch die Klimadiplomatie eine große Rolle spielen kann und muss. Ja, insofern, also wie gesagt, ich wüsste im Moment gar nicht ganz genau, was ich den Internationalen Gerichtshof fragen würde, wenn es eine Advisory Opinion gäbe. Außer vielleicht die Frage, die ich im Moment auch immer stelle, sozusagen, gibt es eigentlich eine Alternative zu dem Standard, so schnell wie möglich und alles, was geht, ja?
Vor dem Hintergrund treibt mich immer die Frage um, warum man nicht auch doch versucht, auf konkrete Maßnahmen hinzuwirken. Also man könnte ja durchaus eine Reduktion der Schutzpflicht oder des Ermessens annehmen, hinzu, dass wirklich konkrete Anstrengungen unternommen werden müssen, wie das Gletscherschmelzen zu unterbinden. Dass es sozusagen so konkret greifbar, dass das getan werden muss, dass man da vielleicht auch konkrete Urteilssprüche erwirken könnte, die sich nicht nur auf eine Verletzung der Menschenrechte beziehen.
Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die Gletscherschmelze aufhalten ist ja nichts anderes als den globalen Temperaturanstieg aufhalten. Das ist also sozusagen übersetzt, ja, es ist ja nicht so, als müsste man das in bestimmten Regionen tun. Wenn man diese Maßnahme sich vornimmt, dann muss man sich fragen, ob dann vielleicht tatsächlich diese lokalen Gletschererhaltungsmaßnahmen in der Schweiz und in Österreich der Weg nach vorne sind. Das will man sicherlich nicht im Hinblick auf das Gemeinwohl, ja, und den Planeten als Ganzes. Aber ich finde die Frage trotzdem relevant im Hinblick auf die Frage, gibt es nicht vielleicht Dinge, die inzwischen so offensichtlich rechtswidrig sind? Ja, Subventionen für Fossile wäre da zum Beispiel aus meiner Sicht durchaus ein Beispiel. Kann es eigentlich heute noch rechtmäßig sein, dass Staaten fossile Energieträger subventionieren? Gute Frage. Also wie gesagt, im nationalen Kontext ist das ja immer eine Frage, die man sich nicht so recht stellen kann, wegen dem Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. Das gilt ja auch in Straßburg im Rahmen der EMRK. Aber dennoch, solche Fragen muss man sich stellen und ich glaube, die werden auch zunehmend gestellt werden. Zumal, wenn wir jetzt einfach in die Phase eingehen, wo wir ja regional bereits 2 Grad Erwärmung oder mehr haben, so wie in Deutschland, und damit natürlich auch die Folgen und auch die Kosten-Nutzen-Analyse eine ganz andere wird.
Und wir sind ja in einer Zeit, wo zumindest in der politischen Kommunikation das Narrativ vorherrschend ist, dass man gezwungen ist zu Schutzmaßnahmen, zwar in einem anderen Kontext, aber dennoch wird ja jetzt immer wieder gesagt, wir sind zu Maßnahmen gezwungen und wir haben eben keinen Gestaltungsspielraum. Ob diese Argumentation sich nicht auch irgendwann auf den Klimawandel übertragen werden ließe.
Ja, also ich bin der Auffassung, dass jeder Jurist hat mehrere Herangehensweisen, das ist ganz klar. Meine Herangehensweise ist eigentlich die, dass es aus menschenrechtlicher Perspektive nicht zulässig ist, sich zurückzuziehen auf diesen irgendwo bei 2-Grad-Korridor. Ja, das sind einfach Millionen von Menschenleben, die da dranhängen. Sondern dass eben das Ziel global vorgegeben ist mit 1,5, wenn überhaupt, und schlicht nicht wegen des Paris-Abkommens, sondern weil wir dazu eben konkrete wissenschaftliche Vorgaben haben. Und dass auf dem Weg dahin verschiedene Pfade vielleicht zulässig sein könnten, ja. Also ich kann mir im Moment keinen vorstellen, der einen zulässigen Reduktionspfad, der die Subventionierung von fossilen Energieträgern beinhaltet, kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht gibt es ihn. Jedenfalls aber muss im Prinzip jeder Staat heutzutage bei dem kurzen Zeitraum, den wir noch haben, einen entsprechenden Reduktionspfad für sich annehmen und vorlegen. Und das passiert nicht, schlicht und einfach. Und zwar hat das im Prinzip keiner, ich glaube, außer Dänemark und vielleicht Norwegen. Wobei auch Norwegen das natürlich nur deswegen vortragen kann, weil sie ihr eigenes Öl exportieren und damit nicht in ihrem eigenen Inventar haben. Also insofern, das ist, eigentlich weiß jeder, was zu tun ist. Ja, diese ganze Argumentationsebene ist aus meiner Sicht ein kleines Versteckspiel, für das wir eigentlich keine Zeit mehr haben.
Ja, vielleicht als abschließende Frage, Thema Versteckspiel oder auch nicht. Haben Sie den Film Ökozid gesehen?
Ja.
Und wenn ja, was ist Ihre Meinung dazu?
Na, das Ganze baute ja auf einer Doktorarbeit, da ging es um ganz konkrete Lobbytätigkeiten während der Kraftfahrzeug-Emissionsstandards, also Verbrauchsstandards bei der EU. Ich glaube, das hat sich an manchen Stellen, hat sich das Filmteam das natürlich ein bisschen leicht gemacht mit der Argumentation, aber im Grundsatz, ist es schon nicht irrelevant, was da versucht wurde. Also einfach dieses Delta zwischen emittierenden Nationen auf der anderen und ausbadenden Nationen auf der anderen, das mal versuchen auf die Leinwand zu bringen. Ich musste natürlich manchmal schlucken oder schmunzeln. So läuft es natürlich nicht ab. Aber also das Thema in dieser Form überhaupt zu thematisieren, finde ich gut. Ich fand auch gut, dass es nicht um Strafrecht ging. Wir haben ja im Moment eine Phase, wo es auch eine Ökozid-Strafrechtsbewegung gibt. Und ich frage mich wirklich, ob das eigentlich das richtige Narrativ ist. Ich habe das Gefühl, dass uns das nicht wirklich hilft. Strafrecht hat ja auch im Staat eine ganz bestimmte Freiheits-, einschränkende Funktion. Und also ich finde unsere verfassungsmäßige Ordnung eigentlich ganz gut, so wie sie ist. Und ich habe ein wenig Bedürfnis, Strafrechtstatbestände ganz, ganz unbestimmt auszuweiten. Deswegen finde ich das gut, dass es etwa zum Beispiel nicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof spielte. Aber gut, ja. das ist eine ganz persönliche Einschätzung. Das mögen andere Hörer anders sehen.
Das ist interessant. Es wird bei uns auf dem Blog auch noch um den Straftatbestand vom Internationalen Strafgerichtshof gehen. Ich habe letzte Woche dazu mit Philipp Sands gesprochen.
Ah ja.
Also ein Interview geben demnächst. Aber sicherlich sind auch da die kritischen Betrachtungen wichtig.
Hm. Genau.
Dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch und vielen Dank an Rhoda Verheyen.
Gern geschehen.
Ja, vielen Dank für dieses Interview. Wirklich spannend, so viele praktische Eindrücke von der Arbeit an Klimaschutzklagen mitzubekommen. Wie hängt das Ganze, also praktisch dieser völkerrechtliche Aspekt eigentlich zusammen mit dem heute ergangenen Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was wir ja schon ganz kurz angesprochen hatten am Anfang der Folge?
Ja, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Ist tatsächlich interessant, weil Rhoda Verheyen eine von mehreren Verfassungsbeschwerden vertreten hat. Es waren mehrere Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz anhängig beim Bundesverfassungsgericht und da wurde jetzt eben ein Urteil getroffen. Das Urteil ist heute am Tag unserer Aufnahme am 29. April erschienen. Es trifft sich also zeitlich wirklich geradezu hervorragend. Das Interview mit Rhoda Verheyen habe ich vorher aufgenommen. Sie ist auch kurz auf die Verfassungsbeschwerde eingegangen und da kam es jetzt heute tatsächlich zu einer Entscheidung. In der Entscheidung sollte das Bundesverfassungsgericht sogar aufs Völkerrecht eingehen. Da werden wir gleich noch kurz drüber sprechen. Vorab, Sophie, was genau hat denn das Bundesverfassungsgericht entschieden und was ist daran so erstaunlich?
Also die Verfassungsbeschwerden waren erstmal gegen das Klimaschutzgesetz, kurz auch das KSG genannt. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, dass diese Verfassungsbeschwerden teilweise erfolgreich waren. Also, dass dieses Gesetz, gegen die Beschwerden gerichtet waren, in Teilen verfassungswidrig ist. Und warum? Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass es hier zumindest keine Verletzung von Schutzpflichten sieht, aber dass es sich hier um Verletzungen der freiheitsrechtlichen Dimension der Grundrechte, also der Freiheitsrechte, handelt. Und das ist eigentlich hier das Interessante, dass es gesagt hat, dass eben das Fehlen von hinreichenden Maßgaben für Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 in die freiheitsrechtliche Dimension von Grundrechten eingreift. Und genau, es hat hier eben von einer eingriffsähnlichen Vorwirkung gesprochen und auch von intertemporaler Freiheitssicherung, also dogmatisch sicherlich ganz interessante Sachen, die es noch zu diskutieren gilt. Aber wir wollen uns ja eigentlich hier jetzt eher noch auf diese völkerrechtlichen Aspekte konzentrieren. Deswegen nochmal an dich die Frage, Philipp, wo genau hat denn da dann das Völkerrecht eine Rolle gespielt?
Genau, das Verfassungsgericht hat nämlich Artikel 20a Grundgesetz dahingehend konkretisiert, dass der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur dem Paris-Ziel entsprechen muss, nämlich deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Das ist deshalb wirklich spannend, weil das bedeutet, dass das Paris-Abkommen sich nicht nur in die Gesetzgebung Deutschlands, nämlich das Klimaschutzgesetz selber, übertragen hat, sondern jetzt auch von einem bedeutenden Gericht, dem Bundesverfassungsgericht, anerkannt wird als Konkretisierungsgrundlage für die Verfassung. Und damit ja doch so ein bisschen der Eindruck entsteht, dass das klassische Klimavölkerrecht oder das klassische Umweltrecht jetzt konkretisiert als Klimavölkerrecht eben doch Relevanz hat für Klimaklagen, sowohl im nationalen Recht und möglicherweise eben auch im internationalen Recht und damit zumindest mittelbar Anwendung findet.
Ja, das zeigt ja dann hier eigentlich auch sehr gut, wie so diese Wechselwirkung zwischen völkerrechtlichen Normen einerseits, aber auch Grundrechtsdimensionen und halt auch einfach gesetzlichen Konkretisierungen funktionieren kann.
Genau.
Ja, und der Gesetzgeber muss ja jetzt dann auch eigentlich das Gesetz nochmal neu regeln oder zumindest die betroffenen Paragraphen natürlich nur und dann eventuell auch da für den Zeitraum nach 2030 bestimmte Minderungsziele für Treibhausgasemissionen festlegen. Und ich fand es eigentlich auch ganz interessant, dass halt zumindest in der Pressemitteilung, die ich jetzt gelesen habe, auch schon relativ konkrete Angaben dazu waren, wie das dann zu erfolgen hat und welche Rahmen der Gesetzgeber dann auch da zu erfüllen hat. Genau, das muss der Gesetzgeber dann bis Ende 2022 machen, also bis Ende nächsten Jahres.
Also wirklich eine sehr klare Sprache. Was erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, das ist, glaube ich, bisher so unbekannt, also von anderen Gerichten gewesen. Und damit wird es ein sehr, sehr bedeutendes Urteil sein, wo aus meiner Sicht das Völkerrecht eine durchaus gewichtige Rolle gespielt hat.
Ja, und mit diesem gewichtigen Urteil können wir vielleicht auch langsam genau zum Ende der Folge kommen. Vielleicht noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge geben. Da in der Folge werde ich Björn Stern-Bade von der Freien Universität Berlin interviewen zum Thema Fake News und Völkerrecht und was eigentlich Wahrheitsfindung oder ja Wahrheit an sich mit dem Völkerrecht so zu tun haben kann. Also wenn euch das interessiert, hört auf jeden Fall gerne rein. Hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank und hat mich auch sehr gefreut von meiner Seite. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Lischewski, Sophie Schubert und Erik Thunfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Anna-Sophia Tiedecke.